Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten VR-Spiele-Podcast der Welt. Nein, wir sind natürlich wie immer der Spiele-Podcast, der über den Tellerrand blickt. Brettspiele, Bücher, Videogames, alles drum und dran, Interviews und so weiter. Und natürlich ist VR auch ein großes Fable, zumindest von mir. Und dazu habe ich mir heute einen Gast eingeladen, um über VR zu sprechen. Wir reden heute über die Oculus Touch Controller und ein paar VR-Games, die im Oculus und auf Steam rausgekommen sind, die exklusiv für den Touch Controller auch nutzbar sind. Und darüber möchte ich sprechen heute mit Yigal von den VR-Nerds. Guten Morgen.
Moin, moin.
Da du noch nicht zu Gast warst und die VR-Nerds als solches, glaube ich, auch noch nicht, sag doch mal ein paar Takte zu dir und was sind die VR-Nerds? Ich meine, das hört man ja schon am Namen, aber vielleicht hast du noch ein paar Infos für uns dazu.
Ja, also kurz gesagt, ich weiß nicht, vielleicht die sich mit VR auseinandersetzen oder VR, sollten vielleicht über uns schon mal gestoßen sein. Wenn man bei Google recherchiert, kommt man da relativ häufig auf unsere Seiten. Wir sind ein kleines Kollektiv an Leuten. Ich bin einer der Gründer. Wir haben die Seite vr-nerds.de ins Leben gerufen und da informieren wir über VR-Testen, also schreiben täglich News, testen Hardware, Software, sind unterwegs auf der ganzen Welt und berichten über die neuesten Trends der VR-Szene und wirklich dann über PlayStation VR, Oculus Rift, HTC Vive, Gear VR, Mobile VR, was es auch immer da draußen gibt.
Und ich meine es jetzt auch gar nicht schleimig oder so, sondern wirklich dadurch bin ich ja auch auf euch gekommen und habe euch eingeladen, weil ich ständig über eure Seite gestolpert bin. Wenn man sich in Deutschland wirklich so ein bisschen informieren will darüber, ihr seid schon immer sehr schnell und sehr aktuell, was die Themen angeht und habt wohl auch ein gutes SEO, weil man da sehr schnell immer bei euch oben landet.
Ja, danke.
Was ich schreibe ja auch für die GameStar und so weiter und da merke ich immer, ich versuche immer da VR-News und so reinzubringen und Artikel zu VR, aber die werden nicht so häufig gelesen oder haben auch nicht so eine große Resonanz. Wie macht ihr das mit VR-Nerds? Könnt ihr davon leben? Dadurch, dass ihr spezialisiert seid auf dieses Thema, habe ich auch so ein bisschen so das Gefühl, ihr seid da Missionare in der Mission, aber wie macht man das als Kollektiv, davon dann zu leben?
Ja, das stimmt. Also das ist eigentlich so eine kleine Aufgabe und wir machen das jetzt auch nicht wirklich, um jetzt damit reich zu werden. Wir wollen wirklich die Leute begeistern, also dafür begeistern für dieses Thema. Denn ich weiß nicht, wer es einmal ausprobiert hat und wer wirklich mal eine tolle Erfahrung hatte. Also es gibt halt auch viele schlechte Erfahrungen. Mhm. Wer mal eine wirklich tolle Erfahrung hatte und da gemerkt hat, so, wow, ich habe mich wirklich für gerade, weiß nicht, eine Minute gefühlt, als wäre ich an einem anderen Ort, auf einer fantastischen Welt, dann ist das einfach, ja, das wollen wir den Leuten irgendwie näher bringen und versuchen, die dafür zu begeistern.
Seid ihr alle am gleichen Ort auch und so?
Ja, manche arbeiten remote, wir sind in Hamburg ansässig. Mhm. Aber nochmal zurück auf die Frage zu kommen, davon können wir nicht leben. Deswegen haben wir eine kleine Firma gegründet, die sich auch mit der VR-App-Entwicklung und also Spiele und Programme und Beratung auseinandersetzt, haben wir die gegründet und die machen wir so nebenbei. Damit verdienen wir so ein bisschen das Geld und können dadurch auch dann halt die Webseite finanzieren und weiter vorantreiben.
Okay, super. Ja. Also im doppelten Sinne im VR-Experten.
Wir sind Nerds. Tum,
ja. Also vrnerds.de, da gibt es dann die aktuellen News. Und wir wollen heute sprechen über die Oculus Touch Controller. Ich habe hier die Oculus Rift und habe die Touch Controller deutlich später bekommen. Ich habe sie mir nicht direkt zum Launch geholt und deswegen kommt die Folge jetzt erst. Aber macht vielleicht auch Sinn, weil es jetzt ein paar mehr Spiele dafür gibt. Wir wollen heute den Podcast so ein bisschen aufteilen, aber naja, aufteilen ist der falsche Begriff, eher ein bisschen mischen. Also natürlich wollen wir über die Hardware sprechen, über diese speziellen Controller. Aber das kann man natürlich am besten auch, wenn man ein paar Spiele erwähnt und beschreibt, wie diese Controller in den Spielen funktionieren. Wir werden vielleicht nicht so ausführlich über die Spiele sprechen, wie wir sie in den Einzelfolgen besprechen, aber so im Kontext des VR-Kosmos, wer sich da schon so ein bisschen umgeschaut hat, es gibt auch noch nicht so viele große Vollzeitspiele, die man oder volle Spiele, die man für eine ganze Folge besprechen kann. Das ist alles immer noch ein bisschen experimentell und darüber soll es auch gehen. Aber beschreib du doch erstmal oder erklär den Hörern und Hörerinnen erstmal, was sind die Oculus Touch Controller, so ist ja der vollständige Name. Und warum sind die erst so spät gekommen? Im Vergleich zur Vive zum Beispiel.
Warum die zu spät gekommen sind, weiß ich nicht. Ich denke, Oculus, also erstmal, Oculus hat sich Zeit gelassen und wollte wirklich hochtechnisiertes oder ein sehr feines Produkt entwickeln und den Konsumenten zur Verfügung stellen, hat sich deswegen, glaube ich, Zeit gelassen. Manchmal ist es ja auch schön, wenn man sagt, ja, dann sollen sich die Entwickler ein bisschen mehr Zeit lassen, wenn am Ende ein gutes Spiel oder ein gutes Stück Hardware rauskommt. Mhm. Ja, die Touch-Controller sind im Endeffekt eigentlich nur Motion-Controller, wie man sie auch von, sag mal, der PlayStation 3 schon damals kennt, mit den Move-Controllern, die noch ein bisschen deutlich besseres Tracking haben. Sie werden von Infrarotkameras getrackt. Also wenn man die Touch-Controller kauft, kriegt man einen zweiten Tracker. Einer ist nämlich schon bei dem Headset dabei. Und dann kann man sich die vor sich aufstellen und diese Infrarotkameras erkennen dann kleine Infrarot-LEDs, die in diesen Controllern, aber auch im Headset sind. Und die erkennen dann durch Triangularisierung im Raum, wo sich der Controller befindet und wie er gedreht und geneigt ist. Das wäre jetzt einfach nur mal die technische Beschreibung der Controller. Die haben natürlich noch das, die sind aus einem ganz besonderen Grund sehr schön, weil sie wirklich der Handergonomie nachempfunden sind. Also es gibt, ich weiß nicht, ob du die mal probiert hast, die HTC Vive Controller, die eher länglich geformt sind wie ein, ja, wie ein Griff, den man in der Hand hält. Und bei den Oculus Touch Controllern ist es dann doch eher so, als hätte man so, die Hand ist ein bisschen in einer geschlossenen Position und sie fühlt sich natürlich an, wenn man sie einfach die Hände nach unten baumeln lässt, dann sind die Finger halt mal so leicht angekrümmt und so ähnlich ist das mit den Touch-Controllern. Also wenn man die in der Hand hält, hat man fast diese Position immer inne. Das heißt, die Touch-Controller empfinden die Hand sehr gut nach, würde ich jetzt so sagen.
Also wenn man jetzt mal so im Vergleich, das muss man ja bei VR immer machen irgendwie so ein bisschen, im Vergleich zu PSVR, die Move-Tüten, die Eistüten, die sind natürlich völlig rudimentär. Also die erfüllen ihren Zweck, damit lässt sich Batman spielen und das war's dann eigentlich auch schon. Da kann man
sagen, die sind jetzt auch ne, aus PlayStation 3 Zeiten.
Ja.
Wir warten auch sehnlich auf eine neue Version, Move 2 oder wie auch immer das dann heißen wird. Aber die erfüllen ihren Zweck, aber man muss sagen, es ist rudimentär, hast du schon richtig eingeschätzt, ja.
Aber eine clevere Lösung natürlich von Sony, da diese Produkte noch zu nutzen, weil die viele noch haben. Und dadurch hat man natürlich auch einen Preisvorteil. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber es fällt sofort auf, wenn man dann auch die Touch-Controller oder die Vive-Controller hat, dass man sich eben halt bei den Move-Controllern zum Beispiel nicht bewegen kann, weil man keinen Analogstick drauf hat. Also ich bin mir relativ sicher, dass die nächste Version der PSVR dann auch einen Analogstick hat. Weil das haben nämlich die Touch-Controller, die muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie vielleicht dieses Nunchaku von der Wii früher, in beiden Händen. Man hat auch so ein Bändel, um das am Handgelenk festzumachen. Und der große Unterschied ist eben, dass noch ganz viele Sensoren dran sind. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr habt diesen Nunchaku mit dem Analogstick, dann ist so ein Ring um Daumen und Quatsch, um die Hand, um den Zeigefinger. Also das ist so ein bisschen so ein Gegengewicht auch, damit die ein bisschen schwerer sind. Und in diesem Ring, in diesem Halbring, der um diesen Controller dann noch ist, da denke ich, ist die ganze Bewegungssteuerung und die Sensorik dann auch drin, vermute ich mal.
Die Infrarotsensoren, die sind halt um die Finger herum positioniert, dass man sie nicht verdecken kann oder nicht so leicht verdecken kann, dass sie wirklich dann immer sichtbar sind von den Kameras. Das haben die echt ganz clever gelöst dabei.
Und das Geile ist ja, wenn man dann das erste Mal in VR diesen Controller in die Hand nimmt, das fand ich bei der Vive schon super, dass man in VR und dann hat man ja immer das Problem, wenn man mit der Oculus ohne Touch-Controller spielt, wo ist jetzt mein Gamepad? Und dann krabbelt man so auf dem Tisch rum und sieht ja eigentlich nichts. Und das Geile bei den Vive-Controllern ist ja, dass du sie in VR auch siehst, wo sie gerade sind. Ja, und so kann, ist es bei den Touch-Controllern natürlich auch.
Man nimmt sie einfach entgegen, das ist super.
Und das können die Touch-Controller auch, aber die Touch-Controller sind noch ein Tick ausgefuchster, finde ich, als die Vive-Controller, weil sie ja sogar deine Fingerposition erkennen. Also wenn du deinen Daumen bewegst und du bist weder an den Buttons, also es gibt A, B, X, Y Buttons auf der linken und auf der rechten Hand und es gibt natürlich so einen Menü-Button, wie ein ganz normales Gamepad und den Analogstick. Dann gibt es einen Trigger am Zeigefinger und einen Trigger am Ringfinger, wie du schon gesagt hast, super ergonomisch. Und das Geile ist dann auf einmal, dann bewegt man so den Daumen und tastet so die Tasten ab, wo befinde ich mich jetzt, wo ist mein Daumen? Und das Krasse ist ja, dass man seinen eigenen Daumen sieht, wie er sich bewegt.
Das ist halt genau, Oculus nennt das irgendwie Hand Presence und sagt, das sind so Annäherungssensoren in jedem, nur in den oberen Knöpfen. Und die erkennen dann halt, sobald wirklich der Daumen nur ganz leicht auf dem Stick aufliegt, dass der Daumen anliegt und sobald er weg ist, dann er kennt, er weiß, der Controller kennt nicht, wie weit der Daumen weg ist, aber er kennt, dass er weg ist. Und so kann man halt leichte Handgesten wie zeigen oder Daumen nach oben.
Thumbs up, genau.
Thumbs up kann man immer definitiv machen. Und das ist halt für soziale VR-Erfahrungen. Das heißt, wenn man im Multiplayer-Raum mal mit Leuten steht, ist es einfach toll, ja, da mal kurz irgendwie mal auf was zu zeigen. So, hey, stellt euch vor, man ist in irgendeinem, ja, Exploration-Game und muss irgendwas suchen und man, weiter und man zeigt einfach nur, guckt doch mal darüber. Also Voice gibt's ja sowieso. Ist ja im Oculus Rift integrierten Mikrofon. Kopfhörer auch. Also man sagt einfach, hey, Spieler 2 oder Jens, wie auch immer, guck mal darüber. Manu, guck mal rüber, was ist da? Und zeigt dann auch dahin. Und das ist einfach, das ist ein weiteres Plus in dieser ganzen Geschichte, was es, ja, einfach toll ist, dann irgendwie so zu spielen oder.
Ja. Und auch wirklich so das Gefühl, mit dem Zeigefinger irgendwie einen Lichtschalter oder einen Button zu drücken, weil man wirklich auch den Zeigefinger so streckt, das ist irre. Also das ist wirklich wunderbar. Und dadurch auch meine Lieblingscontroller von diesen drei geworden. Also die Vive-Controller waren ja schon ganz gut, aber wie du gesagt hast, die sind so ein bisschen sperrig irgendwie. Also man hat nicht so dieses Handgefühl. Die sind schon technisch schon gut, aber die sind mir zu groß und zu sperrig im Raum irgendwie so. Also da finde ich die Touch-Controller viel eleganter und angenehmer zu benutzen.
Also sie sind nicht so, man kann sie besser balancieren. Ja. Bei den Vive-Controllern, die, wenn man die quasi nur auf dem Finger balancieren würde, würden sie immer nach vorne überkippen. Das heißt, das ist so ein Ungleichgewicht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Vive-Controller haben Vorteile, wenn man Spiele spielt, die vielleicht ein Schwert oder irgendwie, wo du wirklich so ein Stück in der Hand hast, wie so, ja, ein Schwert oder, ich weiß nicht, ich habe mal so eine Rudererfahrung gemacht, da musste man die sogar umdrehen, den Controller von der Vive und dann rudern. Das war auch ganz witzig. aber im Endeffekt, die kann man sagen, die Touch-Controller sind eher der Hand nachempfunden und die Vive-Controller werden eher Objekten nachempfunden.
Ja. Das muss man so sagen. Genau, aber da hat ja die Oculus auch was bedacht. Weiß nicht, ob du dieses Video gesehen hast, wo der Typ in VR mit einem Baseballschläger rumfuchtelt mit einem echten von so einer Messe. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Die haben doch so einen Aufsatz noch gemacht, so einen Motion Tracker oder Motion.
Für Vive.
Weißt du, wie ich meine? Für die Vive. Ja. Quatsch, für die Oculus. Für die Oculus gibt's auch jetzt so einen Clip quasi, den man auf normale Gegenstände machen kann. Der wird zum Beispiel auch für Guitar Hero wird der jetzt genutzt.
Der ist erstmal nur für Guitar Hero gedacht. Ich weiß nicht. Okay, das Video kenne ich aber tatsächlich noch nicht. Ich kenne viele Videos.
Auf der Messe war das auf jeden Fall so, dass sie an so einem Gerät arbeiten, was dann quasi an, was weiß ich, das machst du dann an Baseballschläger dran oder an einen Tennisschläger und hast dann quasi eben auch so dieses Gefühl, diesen Gegenstand in der Hand zu haben und muss dann nicht über den Touch-Controller. Das kannst du halt für so Motion-Games oder so nutzen. Aber stelle ich mir sehr geil vor, so halb blind vor dem Monitor zu stehen, meinen Baseballschläger mit diesem Tracker zu bestücken und dann richtig schön auszuholen. Aber zumindest die Möglichkeit eben, was du angesprochen hast, dass man nicht so dieses Handgefühl hat, sondern ein Gegenstandsgefühl, das ist über diesen Clip-On irgendwie, Strap-On auch nutzbar dann in Zukunft.
Ja. Also Vive bietet das ja auch an einzelne Tracker, die ohne den Controller auskommen. Jetzt muss man halt den ganzen Oculus Touch Controller daran klippen. Weiß nicht, wie praktikabel das ist. Aber möglich ist es auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Zukunft, was da kommt, ist immer spannend.
Was ich sehr cool finde, wie du schon ausgewogen gesagt hast, man kann den Touch Controller halten, ohne ihn zu greifen. Wenn du gerade verstehst, was ich meine. Also man kann die Hand relativ locker offen lassen und der ist gut ausbalanciert. Also man muss ihn nicht so festhalten. Man muss keinen Druck auf den Handballen ausüben. Der liegt vom Gewicht, auch durch diesen Gegengewicht mit diesem Ring, ist der unglaublich gut ausbalanciert. Und man hat so nicht so das Gefühl, man hat die ganze Zeit einen Controller in der Hand, sondern vergisst dann auch nach einer Weile, auch je nach Spiel, dass man da jetzt vielleicht gerade was hat. Und wir kommen ja nachher auch auf Pistolen-Games zu sprechen. Das fühlt sich auch sehr, sehr authentisch an. Also man hat so richtig so diesen, durch den Trigger und so ist es genau die richtige Handhaltung für Shooter irgendwie.
Ja, das stimmt.
Also, aber gut.
Das ist, was ich nochmal zum Sagen, du hast glaube ich vorhin nochmal auch kurz darauf angesprochen, dass diese Schlaufe da dran ist, die ich bei Wii-Spielen oder bei HTC Vive spielen und den Controller nicht benutzt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da hatte ich immer ein Gefühl, ich habe die Controller relativ fest im Griff.
Ja, ja.
Bei Oculus Touch hatte ich aber manchmal das Gefühl, durch diese, weil die halt so natürlich in der Hand liegen, so, wenn ich jetzt Waffen oder irgendwelche Sachen wegschmeiße, dass ich die vielleicht mal doch aus der Hand rutschen können, irgendwie aus dieser natürlichen Handposition. Deswegen kann ich allen Leuten nur empfehlen, müsst ihr selber wissen, ob ihr es machen wollt oder nicht. Ich neige dazu, sie doch mal wirklich anzulegen und da einen auf vorsichtigen Spieler zu machen, weil ich dann nicht doch keinen Bock habe, die Dinger in meiner Wohnung rumfliegen zu haben. Ich würde hier auch empfehlen. Als ich drüber nachgedacht habe, diese Bänder zu benutzen, was ich sonst nie gemacht habe, habe ich gesagt, oh, bei den Dingern sollte man die vielleicht doch mal anlegen.
Da war ich auch immer zu Elite-Game für, um mir diese Bändchen von Nintendo. Das fühlte sich so ein bisschen so, hier, da hast du noch Stützräder. Genau. Ist ein bescheuertes Gefühl, aber so kam ich mir trotzdem vor. Ich habe die dann auch immer nur dran gemacht, wenn meine Kinder im Raum waren. So.
Gutes Vorbild.
Aber hier bei den Touch-Controllern habe ich auch das Gefühl, dass es so eine... A, sind die halt auch teuer. Wir haben noch gar nicht über den Preis gesprochen. Die haben neu, haben die um die 200 Euro gekostet, wenn ich richtig bin, und wurden jetzt aber just einen Tag vor unserer Aufnahme, am 1. März wurden die im Preis reduziert. Das können wir ja in der Stelle auch nochmal kurz sagen. Die Touch-Controller kosten jetzt...
Deutschland 119 Euro oder so.
Also ist deutlich im Preis gesunken auf jeden Fall, auch die Oculus selber.
Ja. Also ab jetzt ist ein absolutes, also von meiner Ansicht ein Pflichtkauf, alle die gewartet haben und einen Oculus Rift haben, dann kauft euch jetzt die Touch-Dinger. Das ist einfach, es sind so viele Spiele, so viele Möglichkeiten eröffnen sich damit jetzt. Vorher, es gab lustige Controller-Spiele, aber wenn man wirklich mit VR was spielen will, jetzt ist die Einstiegshürde nicht mehr so hoch. 200 Euro waren vorher, finde ich, auch mal so, ganz schönes Geld dafür. Hast du ja auch noch bezahlt, ich auch.
Ich muss kurz dazu sagen, zur Offenlegung, ich habe die Oculus Touch Controller von der deutschen PR von Oculus bekommen, also von Della Social. Und die Touch Controller kosten jetzt 119, mir waren die nämlich davor auch zu teuer. Deswegen habe ich eben auf ein Muster gewartet und habe aber für 119 würde ich sie mir jetzt aber auch kaufen. Also so viel sei gesagt. Die Oculus Rift selber ist auf 589 gesunken im Preis, auch ein deutlich angenehmerer Preis als bisher. Also wer bis jetzt noch ein bisschen gezögert hat, kriegt jetzt quasi die Oculus Rift, also das quasi das Headset mit einer Station und die Touch-Controller zum alten Preis, was die Oculus komplett gekostet hat. Finde ich eigentlich auch eine gute Entscheidung. Hatte ich auch ein bisschen früher erwartet. Ich hatte eigentlich erwartet, dass wenn die Touch-Controller kommen, dass dann auch der Preis irgendwie als Bundle irgendwie sinkt. Und der Preis für einen Oculus-Sensor selber, das sind diese Stäbe mit dieser Pseudo-Webcam vorne dran, die eben dich im Raum misst. Da ist ja einer bei den Touch-Controllern dabei. Das reicht im Grunde schon für die meisten Spiele. Wer aber jetzt noch so diese Raumerfahrung voll ausschöpfen möchte und auch nach hinten quasi, wenn er sich im Raum dreht bei solchen Spielen, wie sie eben bei der Vive typisch sind, da die ja immer schon diese komplette Raum-Skalierung hat, dann bietet sich's an, noch einen dritten Oculus-Sensor zu kaufen. Auch der ist im Preis gesunken und der kostet jetzt 70 Euro.
Genau.
Braucht man aber nicht zwingend.
Ja. Also bei Oculus gibt es noch wenig sogenannte Room Scale, wie gesagt, raumgreifende Erfahrung, wo man sich im Raum auch wirklich bewegen muss. Weil die meisten Spiele, bei denen dreht man sich meistens nur auf einer Achse 163 Grad und teleportiert sich dann durch die Welt. Bei wenigen Spielen muss man dann wirklich mal einen Schritt nach vorne oder sagen wir mal, nutzt man irgendwie die 5 Quadratmeter oder wie auch immer, wirklich dann aus.
Genau, die Spiele sind dann meistens auch noch Vive-exklusiv.
Ich würde sagen, wenn ihr kauft euch erstmal den Controller, guckt euch das an, wie das läuft, mit den beiden Trackern, Constellation-Trackern nennen die sich. Und wenn ihr dann wirklich mal Room-Scale machen wollt und dann mal 60 Euro übrig habt, nee, 70, dann kauft euch.
Aber bist du auch meiner Meinung, braucht man nicht unbedingt.
Braucht man nicht unbedingt. Und es ist halt auch wirklich, das ist ein Nachteil im Gegensatz zur HTC Vive. Die Tracker müssen alle mit dem PC verbunden werden. Das heißt, man hat dann im Endeffekt drei USB 3.0 Ports belegt, Kabel durch den Raum muss man auch noch irgendwie ziehen, mit Verlängerungskabel ist das meistens dann möglich beim dritten. Also ist ein bisschen aufwendig, aber es ist natürlich dann, wir haben das getestet bei uns im Büro, es funktioniert wirklich gut mit drei Dingern. Also das ist dann man hat keine Verdeckung mehr, kaum noch, natürlich, wenn man sich die unter die Arme klemmt, die Controller, dann kriegt man sie auch nicht mit. Aber es ist dann wirklich, man kann sich 360 Grad bewegen. Keine Probleme, funktioniert.
Ja klar, also man muss ja immer denken, durch den Körper kann die Kamera dann auch nicht gucken oder durch den Tisch oder so. Also ich habe zum Beispiel hier bei mir beim Setup das Problem, dass ich habe es am Schreibtisch aufgebaut, am PC-Arbeitsplatz und da habe ich diese Kamera-Controller. Und wenn ich aber jetzt zum Beispiel bei Arizona? Sunshine, das ist so ein Shooter, so ein Zombie-Shooter-Game mit Teleportation und eben halt zwei Touch-Controller, dann ballerst du halt da gegen die Zombies, erklären wir gleich ein bisschen. Da habe ich das Problem, dass die Munitionskisten sind zum Beispiel immer am Boden. Ja, also dadurch kommt so ein sehr starkes Raumgefühl, dass ich immer die Munition am Boden aufheben muss und da habe ich ständig dann so diese die Kamera weiß nicht mehr, wo ich bin, und dann klippt alles durch die Gegend und die Knarre hängt mir auf einmal im Gesicht und dann zappel ich so rum in VR, weil natürlich halt, wenn ich mich bücke, dann bin ich unterm Tisch sozusagen und dann habe ich einen Schatten, einen VR-Schatten, und da erkennt mich die Kamera nicht mehr. Und das ist bei Vive ja zum Beispiel nicht so das Problem, weil die halt von schräg oben meistens gucken, im Raum, in den Raum rein. Aber Verdecken ist natürlich immer ein Problem. Und also, diese Touch-Controller, die meistens auf dem Schreibtisch stehen, musst du sehr gut das irgendwie positionieren. Und da hilft natürlich so ein dritter Sensor, weil der würde dann halt von der anderen Seite gucken und dann wird es wieder klappen wahrscheinlich.
Also auch für Leute, die das sich im Raum aufbauen wollen, man kann die wirklich abschrauben von diesem Stab, kann man dann auch auf so ein Stativ oder so eine Wandhalterung ran, das ist so eine Standardschraube da drin, kann man wirklich, also wenn man will, kann man sich die auch wirklich an die Wände bauen. In deinem Fall würde ich einfach empfehlen, die weiter nach vorne zu schieben. Muss ich mir vorstellen, dass das wie so ein Kegel aus dem Sensor rausguckt und dass der Bereich ist, in dem getrackt wird. Und wenn der Kegel dann an die Tischkante kommt, kann er natürlich nicht weiter gucken als da, aber hast du ja schon geschrieben. Muss ein bisschen rumspielen, aber und die bessere.
Ja, ich wollte nur so mal so ein Alltagsproblem. Genau, also bei dem Spiel ist es mir aufgefallen, weil bei anderen Spielen muss man sich nicht bücken und bei dem Spiel war das dann halt, dass das immer in dem Raum unten irgendwie aufgetaucht ist. Das war so eine Alltagserfahrung. Ansonsten funktionieren die aber echt, echt gut. Also das Tracking ist, steht, ich weiß nicht, da bist du vielleicht ein bisschen mehr drin, aber ich habe nicht so das Gefühl, ich habe jetzt wirklich alle drei auch ausprobiert mit diesem Tracking. Die, klar, die PSVR hat manchmal so ein bisschen so einen Zucker, weil natürlich die PlayStation-Kamera und die Move-Controller, haben wir schon erklärt, die funktionieren halt mehr oder weniger rein optisch durch diese Leuchtkugeln. Ja. Da zappelt es oft mal so ein bisschen in der Gegend rum. Bei Vive ist es von Anfang an, sind ja schon immer mit den Touch-Controllern und den Kamera ausgeliefert worden. Das war von Anfang an sehr sauber. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Touch-Controller mit den Oculus-Sensoren da irgendwie groß nachstehen. Oder hast du da das Gefühl, irgendwie...
Kann ich dir recht geben oder kann ich bestätigen deine Eindrücke? Also man muss sagen, bei PlayStation VR ist es einfach so, dass es halt optisches Tracking-Verfahren, und da ist auch einfach das Raumlicht. Man kennt das ja schon, wenn man irgendwie, wenn es hell ist oder so, dann ist es schwierig. Das heißt, im Dunkeln ist es am besten irgendwie... aber bei HTC Vive und Oculus Rift mit Oculus Touch habe ich jetzt von den Tracking-Techniken keiner, sehe ich da keinen Unterschied. Das ist beides extrem genau. Es gab mal, also wir haben auch darüber berichtet, es gab auch User, die über Tracking-Probleme berichtet haben. Die sind jetzt aber Ende letzten Monats, also Ende Februar irgendwie, hat Oculus da ein Update nachgeschoben, das irgendwie das verbessert haben soll. Wir hatten das Problem aber nicht, aber es gab wohl einige, die da auch doch Probleme bei Oculus hatten. Wir konnten das jetzt nicht bestätigen und es soll auch durch dieses Update behoben worden sein. Also ich finde es einfach toll, wenn man die in der Hand hat und dann auch quasi das Asset dieses Controllers in VR sieht. Also man sieht den Controller in VR, hat den aber auch wirklich in der Hand und dann berühren die sich, man berührt quasi die Controller in VR miteinander und das matcht halt genau den Punkt, den man halt auch wirklich in der Welt, also in der echten Welt berührt. Das ist halt wirklich an dem Punkt, an dem man ihn auch erwartet. Und das ist einfach, ja, also da kann man schon sagen, das Tracking ist top. Und er ist auch top nach 5 Metern entfernt vom Sensor. Also das haben wir auch getestet, so weit wie möglich, also zurückgehen an die Wand und gucken, funktioniert es immer noch und das funktioniert tadellos. Also ich muss sagen, ich bin extrem happy damit. Das Einzige, was mich an dem Tracking-Verfahren stört, sind die Kabel zum PC. Vive, ein Vorteil, die brauchst einfach nur den Strom anschließen und dann ist gut.
Naja, die ganze Kabelgeschichte ist natürlich ein großes VR-Problem. Jetzt nicht erschrecken, die Touch-Controller haben natürlich keine Kabel, sondern das Headset. Also da wir ja hauptsächlich über die Touch-Controller heute sprechen, nicht, dass das für Verwirrung sorgt. Die haben keinerlei Kabel, die funktionieren kabellos, macht man einfach Batterien rein, haben keinen Akku, sondern haben richtig Batterien im Griff.
Das könnte so ein bisschen lange, aber trotzdem finde ich das komisch, dass es schon irgendwie alle anderen laden ihre Controller, aber das hat er gesagt, kauf mal Batterien.
Ja. Naja, ein paar Eneloops rein, dann ist das auch in Ordnung. Genau. wir haben über die Hardware ist super, also das Tracking funktioniert super, die Verarbeitung ist geil, haben wir auch schon drüber gesprochen. Jetzt die wichtige Frage, was kann man denn damit spielen? Es gibt eine ganze Reihe von Touch-exklusiven Spielen, die im Oculus Store aufgetaucht sind. Vielleicht lass uns ganz kurz auch drüber reden, man kann die natürlich auch auf Steam nutzen für Vive-Spiele.
Der Revive-Treiber.
Der mit dem Revive-Treiber, aber es geht auch manchmal auch nativ, oder? Also es geht ja auch so, Steam ist da ja relativ offen. Man kann auch einfach quasi Steam-Spiele für die Vive starten und dann ist es zumindest bei mir so, dass die Die Touch-Controller werden auch erkannt als Motion-Controller. Also man kann damit schon auch spielen. Manche Sachen muss man eben über Revive, das ist so eine kleine Software, irgendwie faken quasi. Aber es geht auch so. Aber so ist ein bisschen tricky manchmal oder ein bisschen hakelig.
Also bei manchen funktioniert es eigentlich tadellos. Da wird das einfach, dann sieht man meistens den Controller von der Vive, hat aber die Touch-Controller in der Hand und dann sind die Buttons, also die Vive-Controller, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das wissen, haben so ein Touchpad obendrauf. Das ist dann manchmal so gemappt wie die für die Sticks oder die Knöpfe. Also das muss man halt gucken. Die Buttons sind natürlich nicht da, wo man sie erwartet oder wo man sie sieht, aber die Führung oder die mit der Motion-Controlling Zustand funktioniert einfach tadellos. Das ist einfach nur, man sieht dann sogar die anderen Controller in der Hand. Das fühlt sich so, als hätte man einen Vive-Controller in der Hand, wo man dann eigentlich die Touch-Controller in der Hand hat. Aber bei manchen Spielen funktioniert es einfach tadellos. Steam starten, die werden erkannt als Motion-Controller und dann geht das los. Bei manchen muss man halt gucken, wie ob das funktioniert. Ich habe das auch nicht alle getestet, muss ich dazu sagen.
Nee, aber man kommt damit schon klar. Also man muss nicht unbedingt immer beides haben, wenn man irgendwie jetzt scharf auf ein bestimmtes Spiel ist, was nur für die Vive existiert, dann sind die sich da schon auch sehr ähnlich und man kommt mit den Touch-Controllern gut aus und muss jetzt nicht zwingend den Vive-Controller haben. Das ist schon ganz gut gemacht. Andersrum, bei Oculus-exklusiven Spielen kommt man nicht so weit, wenn man die Vive-Controller hat, oder?
Ja, aber doch mit dem Revive-Treiber. Aber da ist es halt, das ist Oculus ein Dorn im Auge, die haben eine Zeit lang da ein bisschen vehement dagegen wettert und irgendwie gesagt, ja, das wäre Piraterie und irgendwie, weil die wollen natürlich ihre eigene Hardware verkaufen und diese Exklusivtitel sind halt immer, kennen wir ja aus den Konsolenzeiten oder auch jetzt noch, wenn PlayStation da und Xbox ihre exklusiven Titel veröffentlichen, machen sie das, damit die Leute dann auch die Konsole kaufen. Das macht jetzt Oculus genau aus demselben Grund. Die haben gute exklusive Spiele, die sie wirklich nur für ihre Hardware haben wollen, dass die Leute dann ihre Hardware kaufen. Dieser Revive-Treiber ermöglicht es bei vielen, fast den meisten Spielen, sie auch mit der HTC Vive zu spielen. Das heißt, keiner weiß, wie lange das so ist und ob das auch noch ewig so sein wird, weil Oculus kann da irgendwann auch vielleicht noch einen Patch nachschieben, der das dann wieder verhindert oder die Spiele kaputt macht danach, also nachträglich nicht mehr spielbar sind mit der HTC Vive. Aber aktuell funktioniert das mit relativ vielen Spielen und bis jetzt hat Oculus auch nicht mehr wirklich was nachgeschoben, was in die Richtung ging, also das zu verhindern.
Eben, also da hat sich die Community auch ein bisschen aufgeregt, zu Recht. Man versteht es natürlich aus einer Business-Sicht, versteht man es natürlich. Aber für Konsumenten ist es natürlich trotzdem scheiße. Ja, deswegen finde ich es ganz gut, die Mischung, dass sie sagen, also gut, wir tolerieren das so ein bisschen mit diesem Revive. Das ist ja kein offizielles Tool. Und wer da so ein bisschen rumbasteln möchte, dadurch, dass sie ja trotzdem alle auf der gleichen Schnittstelle mehr oder weniger basieren, ist es ganz okay. Und kann man damit ein bisschen rumtricksen. Ist halt so typisch PC-Gedöns. Also man muss halt so ein bisschen mit den Startdateien so rumfummeln. Mir ist das meistens irgendwie zu doof, aber ich habe keine Vive, deswegen in die andere Richtung ist es, glaube ich, ein bisschen hilfreicher, wenn man die Oculus hat, dann hat man eher die exklusiven Titel. Gell? Wenn man jetzt nur für ein VR-Gerät hat, ist es eher für die Vive-Besitzer ein bisschen schwieriger.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, hast du recht, das war, glaube ich, ein Projekt von irgendeinem so Modder, der das rausgefunden hat, wie man das dann überarbeiten kann, die Dateien, dass man die auch mit einem anderen Headset spielen kann. Und ist ein bisschen Gefummele.
Aber geht.
Ja, aber geht, genau. Wer einen PC irgendwie installieren kann und sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, der kann das auch locker machen.
Ja. Ansonsten finde ich den Oculus Store aber auch ganz, so als Ökosystem ganz brauchbar. Also der ist sieht ein bisschen schicker und moderner aus als jetzt der als Steam. Finde ich irgendwie ein bisschen ansprechender und man kann ihn vor allem halt auch komplett in VR benutzen. Ich mag das, in diesem Oculus-Wohnzimmer zu stehen. Ja, da fühle ich mich immer so ein bisschen wie bei Entourage und habe das Gefühl, gleich kommt Turtle vorbei und wir schmeißen eine Party mit so einem offenen Kamin und so. Ja, das ist schon ganz gut gelöst, ja.
Das ging auch bei der Gear VR schon los, also bei diese für Samsung Smartphone gibt's ja von Samsung und Oculus diese Gear VR Plattform. Daher habe ich das auch, da kam ich das erste Mal in Kontakt mit diesem VR Shop. Oculus Home nennt sich der, dass man wirklich dann ist in einer Virtual Reality Umgebung und hat dann ist in einem Raum, in einem Zimmer mit, wie du gesagt hast, Kamin und Sofa. Und dann hat man vor sich so eine Leinwand und der Shop erinnert so ein bisschen an so modernere Digitalshops wie Apple oder ich weiß nicht, von Google etc., Netflix. Und da kann man dann durch die Bibliothek browsen, was man, die Spiele, die man selber schon hat und die irgendwie Exklusivtitel oder, ja, ist halt schon so kategorisiert und nett gemacht. Kann man sich gut antun. In VR vor allen Dingen. Ich meine, es geht auch, es geht ja auch bei Steam, aber ich finde es bei Oculus, die haben das schon ein bisschen besser gelöst.
So, Spiele.
Ja.
Man kann natürlich nur Spiele spielen mit den Touch-Controllern, die das auch unterstützen. Also man kann jetzt nicht einfach hergehen und bestehende Spiele einfach mit dem Touch-Controller spielen. Dafür ist es nicht ausgelegt. Das muss schon wirklich von den Herstellern kommen. Manche machen das, also manche machen es auch nachträglich, zum Beispiel The Climb, dieses Kletterspiel wurde ja fürs normale Gamepad released, wo man halt mit den, also man klettert einen Berg hoch, das ist ein Free-Climbing-Game von Crytek und man hält sich mit den Trigger-Tasten des Controllers fest an den Absätzen. War schon ganz cool so, aber hat irgendwie nie so richtig das Gefühl rübergebracht, da zu klettern. Und haben alle gesagt, hey, wenn die Touch-Controller kommen, das muss für Touch-Controller rauskommen, dieses Spiel. Und das war dann auch so. Das wurde quasi nachträglich gepatcht. Wenn man das eh schon hat, kann man dann einfach mit den Touch-Controllern spielen und ist auch nochmal ein ganz anderes Spiel, wenn man mit den Touch-Controllern spielt. Deutlich besseres, finde ich, macht mehr Spaß und man hat auch mehr so diese körperliche Aktivität, wenn man sich da richtig so festhält und ja. Das macht schon Spaß. Aber zum Beispiel Robinson, um beim gleichen Hersteller zu bleiben, bei Robinson hat man ja sogar schon so das Gefühl, man hat eigentlich so einen Vive-Controller in der Hand oder so eine Move-Tüte. Deswegen haben sich da alle gewundert, warum das nicht veröffentlicht wurde für Touch-Controller. Liegt, glaube ich, ein bisschen daran, dass die Move-Tüte, das war ja Sony exklusiv am Anfang, keinen Analogstick hat und deswegen eben das Laufen schwierig war. Und das wird jetzt aber auch nachträglich jetzt nach dem PC-Release nicht nachgepatcht. Also momentan ist da Crytek ja sowieso ein bisschen in Schwierigkeiten. Glaube ich auch nicht, dass das jetzt so nah kommt, nachkommt, weil man damit halt auch kein Geld verdienen kann.
Ja, die haben sich, muss ich aber hoch den Leuten von Crytek mal hoch anrechnen und mal einen Gruß rauswerfen. Ich finde das toll, dass sie sich so für VR einsetzen und da ein großes, die haben echt ein richtig großes Entwicklerteam bereitgestellt. Und Robinson ist ein super Spiel, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man sich da umguckt in der Welt, auch wenn die Fortbewegung nicht so wirklich, vielleicht nicht wunderbar ist, aber wenn man sich einfach da so viel Detail und so viel Verliebtheit, und das auch nochmal zurückzukommen auf Climb, wenn man die Texturen da sieht, man hängt an dieser Wand und auch mit diesen Touch-Controllern hält man sich so fest und ich weiß nicht, man kann den Zuhörern mal kurz erklären, wenn man sich mit beiden Händen festhält, kann man jetzt mal verharren und die Aussicht genießen, sobald man mit einer Hand ist, muss man halt gucken, dass man schnell weiterkommt, weil man sonst irgendwie den Griff verliert, aber einfach Crytek, muss man ganz ehrlich sagen, hat da toll Arbeit geleistet und irgendwie hat sich natürlich in einen Markt reingeworfen, der noch klein ist, extrem klein ist, wo noch nicht viel Geld zu holen ist. Sie haben trotzdem super Erfahrung. Also beide Spiele, die du genannt hast, The Climb und Robinson, The Journey, sind super Spiele, ganz weit oben bei mir.
Ja, ich mag Robinson auch. Also es hat seine Schwächen, aber das, was es gut macht, ist fantastisch. Da haben wir auch einen ausführlichen Cast dazu. Könnt ihr natürlich noch nachholen. Also zu Robinson und The Climb gibt's eigene Podcasts. Mein absolutes Lieblingsspiel, was ich auch empfehlen würde, was für mich so ein bisschen die Killer-App im wahrsten Sinne des Wortes ist für die Touch-Controller, war auch das erste, auf das ich mich gefreut habe und gestürzt habe nach der kleinen Demo, die dabei ist, wo man mit so einem Roboter und so ein bisschen so eine Toybox, wo du so verschiedene Sachen ausprobieren kannst. Ist ganz nett, um so in die Touch-Controller reinzukommen, zeigt quasi alle Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, irgendwie Robot, weiß nicht, weißt du, was ich meine? Dieses so eine kleine Software, die dabei ist, wenn man die Touch-Controller installiert.
Ja, Toybox, glaube ich, kenne ich nur, aber das meinst du, glaube ich.
Ja, ist irgendwas mit so einem kleinen Roboter. Das ist auf jeden Fall sehr süß. Da schiebt man dann so Disketten rein und so und hat dann so kleine Kanonen. Ja, genau.
Das ist, glaube ich, nur das Tutorial oder diese Einführung. Ich glaube,
das ist genau, aber das kann man auch nachträglich quasi nochmal starten. Das ist dann in der Library. Danach habe ich dann sofort Super Hot VR installiert und da muss man wirklich den Hut ziehen. Super Hot haben wir auch einen eigenen Cast, war einer der faszinierendsten Shooter-Erfahrungen, auch in 2D nenne ich es jetzt mal, also ohne VR. Ein fantastisches Konzept. Du spielst quasi einen First-Person-Shooter, aber die Zeit bewegt sich nur, wenn du dich bewegst. Das heißt, dadurch wird dieses Shooter-Gefühl zu einer Art Puzzlespiel, weil du eben dann Gegner auf dich zulaufen siehst und dann musst du überlegen, schieße ich jetzt auf den zuerst? Also quasi fast schon wie so ein bisschen so eine Rundenstrategie und dann bewegst du dich ganz langsam mit WASD und Maus und weichst diesen Schüssen in Bullet-Time aus. Super geniales Konzept, ist aus so einem Game Jam heraus entstanden und da haben sie als vollwertiges Spiel dann aufgemöbelt und haben auch so ein bisschen so eine kleine mystische Story drumherum gebaut. Fantastisches Spiel und dann denkt man doch da schon auch, bitte? Also, ja, das will ich nämlich gerade verhindern. Genau. Es gibt im Spiel einen Bezug zu VR und man fragt sich auch im Spiel selber, wie geil wäre dieses Spiel eigentlich in VR, ne? Und wir wollen jetzt gar nicht spoilern, wie dieser Bezug zustande kommt, aber diese Frage stellt man sich völlig zurecht und das haben wohl auch die Entwickler gemerkt und deswegen haben sie gesagt, wir bringen Superhot nochmal raus, aber wir gehen den extra Schritt und machen eine komplett eigene Version von Superhot für VR. Es sind also nicht die gleichen Level, es ist eine andere Rahmenhandlung, ohne jetzt zu spoilern, und komplett eigenständiges Spiel, deswegen kommt es auch als eigenes Spiel raus. Also es ist kein Update für Superhot, man muss es separat kaufen, aber es ist wirklich jeden Euro wert.
Ja, also ich muss auch sagen, es ist auch ganz weit oben in meiner Liste. Es ist einfach schön gemacht, auch mit simpler Grafik. Also ich weiß nicht, ja von der 2D-Grafik.
Ist ja eh schon.
Ja. Und aber einfach diese verschiedenen Elemente, dieses Puzzle, Strategie, Shooter, Action ist ja auch, man kann halt, wenn man will, sich schnell bewegen und dann muss man halt auch wirklich schnell sein und schnell reagieren. Aber man kann wirklich die Szenen analysieren. Dazu heißt, kann man sagen, die Kopfrotation, man kann den Kopf rotieren und es passiert nichts. Die Zeit bleibt stehen, sobald man die Hände stillhält und den Körper. Aber sobald man die Hände bewegt oder den Kopf im Raum bewegt, bewegen sich die Gegner auch oder läuft die Zeit wieder und die Szene läuft. Das heißt aber, man kann sich erstmal umgucken, ohne den Rest des Körpers zu bewegen und dann kann man gucken, ja, was greife ich, wo schieße ich, wo setze ich an, welchen Weg möchte ich gehen und so. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und wir haben den Phil bei uns im Team, der hat eine Nacht uns gesagt, ich konnte nicht schlafen, ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht bei diesem einen Level, und dann ist er am nächsten Morgen aufgestanden und musste das Level durchspielen und hat dann auch komplett dann das komplette Spiel durchgespielt. Also
ja. Ich habe es auch in 2 Sessions, also es ist nicht lang, aber die Erfahrung ist unfassbar. Also mit diesen Touch-Controllern und man muss sich halt wirklich auch so im Raum rumducken und diese Bullet-Time, also die man aus Matrix und so kennt, und die in Zeitlupe und um dich rum schwirren die Kugeln und du duckst dich wirklich im letzten Moment noch weg, greifst gleichzeitig nach der Uzi, schießt mit beiden Händen in 2 verschiedene Richtungen, weil du weißt, da ist einer und du guckst dich kurz um. Wahnsinn, also so viel Max Payne Feeling, fantastisch. Da fehlt eigentlich nur die Flugrolle, also ich hätte fast aus Versehen mich aufs Sofa geschmissen, was dann zum Glück durch das Kabel verhindert wurde. So fantastisch, so ein irres Gefühl und das macht Superhot war ja schon geil, aber das in VR zu erleben ist wirklich ein Erlebnis, ja, was ich nicht mehr missen möchte.
Ja,
und das halt Zielen funktioniert halt auch so geil über die Touch Controller.
Ja, das ist halt auch genau so ein Moment, wo man sagt, man stellt sich immer vor, oh, ein Spiel, was ich auch mal, in dem ich wirklich sein kann. Also ich weiß nicht, wie oft du das schon gehabt hast, wenn du mal ein Game gezockt hast und gesagt hast, boah, das ist diese Welt, ich weiß nicht, so Witcher oder keiner, wäre so geil, wenn ich da wirklich mal drin sein kann. Und wenn man jetzt Superhot mag und die, sagen wir mal, relativ minimalistische Darstellung mag, aber trotzdem sagt so, ey, das wäre doch echt cool, wenn ich jetzt da drin wäre. Und dann hast du diese Touch-Controller, diese Brille auf dem Kopf und dann bist du da drin. Und das ist einfach ein Gefühl, also das ist super. Und dann, genau, diese Bullet, man sieht halt auch die Schüsse ziehen ja Fäden, die so an einem vorbeizischen, dann kommt eine Shotgun, wo dann wirklich so eine mehrere Kugeln dann gleichzeitig auf einem zufliegen. Das ist einfach, ja,
Wahnsinn. Und auch dieses räumliche Gefühl darf man auch nicht unterschätzen. Also ich habe auch ein bisschen Kritik, also was gar nicht gut funktioniert, ist dieses Werfen. Also das finde ich ist immer ein bisschen schwierig. Ja, man kann halt so zum Beispiel so Wurfstellen. Ja, eben. Ja. Also Zielen mit Waffen ist super. Man kann richtig auch, also ich ertappe mich zum Beispiel immer dabei, dass bei dem Arizona, bei dem Zombie-Spiel Arizona Sunshine, dass ich da mein linkes Auge zumache, wirklich so instinktiv und quasi mit dem rechten Auge so den Kopf so neige und über Kimme und Korn ziele. Und das funktioniert. Also da kommt ja demnächst auch dieses Sniper-Gewehr raus für die Move. wo man wirklich so ein Gewehr in der Hand hat. Und da ist es auf der Gamescom ja auch schon eben passiert, dass ich mit dem Auge wirklich durch das Zielvisier gucke. Das ist schon irre, das Gefühl, dass man dann eben halt auch vergisst, man ist in VR. Ja. Aber werfen ist eine Katastrophe. Ja. Also einerseits hat man halt diesen Touch-Controller in der Hand. Man kann ihn zwar so ein bisschen locker lassen, aber wenn man wirft, lässt man halt wirklich so richtig los. Und das traut man sich dann doch nicht, wenn man diese Touch-Controller für 200 Euro hat.
Manche, ja, aber manche Objekte fliegen auch einfach dann irgendwie komisch oder irgendwie, weiß nicht, wenn man so einen Ninja-Stern in der Hand hat, der dann einfach nur so trudelt, dann denkt man auch so, ja, weiß nicht, so wollte ich den jetzt nicht werfen, aber.
Ja, da fühlt man sich irgendwie dann so immer so aus der Immersion rausgerissen. Ja.
Damit kann man leben. Ich meine, man weiß auch, dass diese Figuren relativ leicht sterben, sag ich mal.
Ja, zersplittern
im Wahnsinn. Wenn man sie am Bein trifft oder ja, an der Hand. Aber es ist schon toll, also Headshots und so, also wirklich, was du gesagt hast, ich ertappe mich halt auch, oder das Auge zu schließen und wirklich den Kopf zu neigen und dann richtig zu zielen. Weil so soll es halt auch sein eigentlich. Ne? Ich will nicht irgendwie so ein ungefähr schießen, ich will wirklich zielen und schießen.
Ne, wenn man schon die räumliche Wirkung hat, dann ist es natürlich auch gut, wenn es dann auch funktioniert und man diese Bestätigung auch hat. Genau. Und zuschlagen ist auch ein bisschen komisch, weil bei einer Knarre hast du ja, wenn du dann schießt, hast du ja auch so ein bisschen dieses Force-Feedback. Was aber halt immer komisch ist, und das fehlt noch, bei einem Schwert könnte man es ja quasi noch simulieren, dass in dem Moment, wo du den Aufprall hast, müsste ja eigentlich ein Widerstand kommen. Das würde über Force Feedback ja eigentlich noch funktionieren. Aber so mit der Faust zuschlagen und so, das ist immer ein bisschen unbefriedigend. Man haut halt so ins Leere und dann zersplittert irgendwas. Und das ist immer ein bisschen schade. Das ist bei den Waffen natürlich deutlich einfacher zu realisieren.
Ja, und da hat man halt wirklich den Griff in der Hand. Da fühlt man, was ist in der Hand. Und ich drücke einen Knopf und dann bewegt sich die Kugel da aus dem Lauf. Also das stimmt. Aber
weil das Greifen funktioniert ja schon ganz gut, so mit Zeigefinger. Gerade bei den Touch-Controllern hast du wirklich ja so diese Pinzettengriff, den kannst du ja perfekt damit simulieren und musst nicht nur den Button drücken. Das ist wirklich cool gemacht.
Ja, was auch toll ist, einfach dieses Gefühl, du bist halt dieser, ja, man ist ja schon ein Superheld quasi. Du erlegst einen, der quasi ganz dicht vor einem ist, und dann verliert er seine Waffe und dann greift man einfach nur in die Luft und dann nimmt man sich quasi die Waffe aus der Luft und schießt dann mit dem den nächsten ab und ist halt wirklich so, ja, wie so ein Actionheld da unterwegs.
Ja. Also mehr Tarantino geht eigentlich nicht, ja. Oder John Woo eigentlich eher. Ja, so John Woo. Wenn man John Woo-Filme schon immer selber spielen wollte, mit Mexican Standoff und so, dann muss man Superhot VR spielen. Also für mich ein ganz klarer Fall und für mich auch das beste Spiel, was ich bisher in VR gespielt habe, ehrlich gesagt. Also mir hat es am meisten Freude gemacht. Die Touch-Controller, diese Perfektion der Übertragung in den Raum, dieses Gefühl, wirklich drin zu sein in einem Spiel, habe ich so in der Stärke optisch bei Robinson erlebt, dass ich wirklich so vergessen habe, wo ich bin und wirklich das Gefühl hatte, ich bin auf diesem Planeten. Aber so wirklich drin zu sein, auch in der Spielmechanik, die leidet ja bei Robinson zum Beispiel stark, da ist ja wenig zu tun. Dieses Gefühl wirklich auch so zu vergessen, dass man mit einem Controller läuft bei Superhot VR, weil man halt so angespannt auch ist durch diese Dauer-Action und durch dieses ständig getroffen werden. Fantastisch.
Ja. Also dieses Moment der Zeit ist einfach toll. Ich weiß nicht, kannst du das noch aus Braid oder wie hieß das Spiel? So ein Indie-Game gewesen.
Mhm, wo man die Zeit zurückspult, genau.
Wo man auch so ein bisschen Puzzle, wo sind die Gegner gerade, damit ich durchs Level durchkomme oder den Schlüssel kriegen kann. Daran hat mich das sehr erinnert und natürlich an Shooter. Also wie gesagt, das ist ein schöner Mix aus vielen Genres irgendwie, und das dann auch in VR, kann ich deinen Enthusiasmus sehr verstehen, dass du das Spiel so liebst. Also ja.
Ist nicht so lang, aber lohnt sich. Man kann es natürlich dann auch auf Zeit spielen, und es gibt dann noch so einen Ultra-Hardcore-Modus, wo du das ganze Spiel durchspielen kannst, ohne einmal getroffen zu werden, was ich für schier unmöglich halte. Aber man hat dort quasi dann noch so diesen Arcade-Mode. Also wenn du durch die Level durch bist, ist wirklich umfangreich und schön, aber ist halt nicht sehr lang, aber sehr abwechslungsreiche Ideen auch in den Leveln wie immer. Dann kann man eben halt noch auf Skill spielen oder was weiß ich, ohne Schusswaffen durchzuspielen und so ein Quatsch. Das kann man dann alles noch machen. Lohnt sich. Was ich wirklich scary fand, ich bin nach so einer 1-2-Stunden-Session, arg viel länger kann ich das am Stück dann doch nicht spielen, hatte ich manchmal so diesen Realitätsbruch, weil dadurch, dass man in VR halt ist und die Naturgesetze quasi sind, es bewegt sich nur, wenn ich mich bewege, hatte ich manchmal so nach dem Spielen dieses komische Empfinden, dass ich mich gewundert habe, wenn ich stehen bleibe, warum um mich herum alles weiterläuft. Das war wirklich scary. Also ich habe so diese Gesetze des Spiels dann so 10 Minuten später noch in der Realität gehabt. Und das ist wirklich so, wie wenn man wild träumt und dann aufwacht und nicht so genau weiß, wo man ist. Also das ist wirklich scary immer, so dieses Gefühl.
Ja, da warst du dann, aber das ist ein Zeichen dafür, dass du wirklich, sagen wir mal, immersiert und wirklich in dieser Welt warst. So. Und ich, also ich finde es eigentlich ein Kompliment an die Entwickler, dass das so, dass du dieses Gefühl. Ich hatte das nicht, aber ich habe das Spiel auch nicht durchgespielt, muss ich sagen. Ich habe ein paar Level einfach nur, um Spaß zu haben, mir das anzugucken, die Physik anzugucken.
So einer bist du also, ja, nur ein bisschen Spaß, keine echte Hingabe und so. nur mal so kurz.
Ja, leider so viele andere Sachen, die man dann auch noch testen kann und so, aber
Und dann erzähl doch du mal, was war dein Lieblings-VR-Erlebnis bis jetzt, also mit den Touch-Controllern?
Super Hot ganz weit vorne, muss ich sagen. Ich mag aber auch Multiplayer-Spiele, wo man wirklich gegen andere Menschen spielt, weil man dann wirklich die KI, es gibt keine KI, weil man dann wirklich gegen andere Menschen spielt, und da mochte ich The Unspoken gerne, wobei man da, ich weiß nicht, das kurz zu erklären, das ist so ein Spiel, wo man Magier ist und auch mit so Zaubersprüchen gegen einen anderen Magier kämpft. Bewegt sich so über Plattformen, ich weiß nicht, hast du es gespielt?
Ja, ich habe es auf der Messe, ich habe es jetzt hier noch nicht gespielt zu Hause, aber auf der Gamescom habe ich es ausführlich gespielt, als die Touch-Controller gezeigt wurden. Ja.
Damals waren relativ wenig Spieler auf den Servern, das heißt, man musste ein bisschen warten, bis da mal einer kam, und manche waren auch wirklich grottenschlecht, und man muss auch sagen, das Spiel erwartet so eine gewisse Lernkurve. Also es ist nicht so leicht zu lernen, man muss ein bisschen reinfuchsen und dann gucken und ein bisschen Skills entwickeln, aber das hat mir Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, sich da so ein bisschen Zaubersprüche und die Strategien zu entwickeln, wie man die, man muss nämlich, man bewegt sich fort über so verschiedene Punkte oder so Basen, und die muss man einnehmen, und dann kann man den anderen Zauberer bekämpfen mit seinen Zaubern oder abwehren mit Schilden etc. Das hat mir extrem Spaß gemacht.
Und es nutzt auch die Touch-Controller ganz gut, weil man halt so Zaubersprüche malt und dann quasi auch so wirft. Also man schleudert wirklich so Hadouken-mäßig dann diese Zaubersprüche, und das ist schon ein geiles Gefühl. Da gebe ich dir absolut recht. Also man hat wirklich das Gefühl, man ist ein Mighty Magician und feuert so Zaubersprüche durch die Gegend. So ein bisschen wie Doctor Strange, gell? So. Sehr geil.
Ja, genau.
Man fühlt sich sehr mächtig in diesem Spiel, das absolut. Ja.
Aber wenn man den richtigen Gegner hat, fühlt man sich auch plötzlich sehr schwach.
Ja.
Also deswegen muss man sagen, es kommt auch auf die Gegner drauf an. Da hatten wir welche, die waren nicht so doll, die konnte man aber ganz schnell platt machen, mit wenig Strategie, aber andere, die haben sich wirklich angestrengt, hatten Ahnung, da musste man dann echt ein bisschen kämpfen und kam auch ins Schwitzen. Zu überleben quasi. Also das ist dann auch fast schon Sport, ne? Aber es gibt Leute, die mögen sowas. Deswegen, Support ist da auch auf der anderen Seite ein Spiel, wo man sagen kann, okay, ich brauche mal eine Pause, ich bewege mich jetzt nicht so viel, ich bin ein bisschen langsamer unterwegs und mache dann immer nur gezielte Bewegung. Bei dem Spiel muss man schon manchmal ein bisschen hektisch werden. Also bei die Ansbogen. Ja, sonst, ich weiß gar nicht.
Hast du Arizona Sunshine gespielt?
Ja.
Also wird so von vielen so erwähnt, so das muss man gespielt haben. Ich finde es okay, aber ist halt ein Zombie-Shooter, oder?
Das ist ein klassischer Wave-Shooter. Also davon gibt es, ich weiß nicht, auch für Steam VR, 300, naja, nicht ganz, ich weiß nicht, elends viele Spiele. Also Wave-Shooter sind so das Ding, das heißt, man steht in der Mitte und es kommen Welle um Welle an Feinden. Im Zweifel kann man sich mal von einem Punkt zum nächsten teleportieren und die Welle von der anderen Seite bearbeiten. Es ist ein Shooter, es macht Spaß, die Waffe in der Hand zu haben, es macht Spaß, sie nachzuladen und wirklich zu zielen und einen Headshot zu geben oder irgendwie auch mal die Körper, also die Extremitäten anzuschießen. Aber ja, ist. Und es sind Zombies. Zombies verkaufen sich auch immer gut, ne?
Gehirn. Ja. Ich finde, es ist für kurze Intervalle immer sehr befriedigend, da ein paar Zombies zu erledigen. Die sind auch wirklich bedrohlich, weil die halt auf einmal in Lebensgröße vor dir stehen. Also das ist schon der große Unterschied zu klassischen Zombie-Games. Also ich weiß zwar, es ist VR, es sieht auch sehr comichaft stilisiert aus, dieses Spiel. Also es ist jetzt nicht Fotorealismus. Von daher ist es, hat das schon so, man fühlt sich halt wie in einem spielbaren Comic-Panel. Also so ein bisschen wie The Walking Dead in Comic reingeschmissen und dann stehst du da drin. Aber es ist trotzdem immer bedrohlich, wenn du dann merkst, scheiße, meine Munition ist alle. Ja. Du schießt irgendwie bam, bam, bam und erwischt den Kopf nicht richtig. Ja. Und dann macht es auf einmal so klick, klick, klick und der Typ steht halt 2 Meter vor dir und macht so und läuft auf dich zu. Ich krieg da trotzdem jedes Mal so diesen kalten Schauer über den Rücken. Ja. Ich kann mich da gar nicht gegen wehren, wenn auf einmal so dieses bedrohliche Gefühl existiert, dass du jetzt gleich von einem Zombie gebissen wirst. Und du kannst ja auch nicht wegrennen oder so, weil bei diesem Spiel mit diesem Teleport-Modus, das finde ich, ist immer ein bisschen, das stört mich da. Also da würde ich ehrlich gesagt doch lieber so eine Möglichkeit haben zu laufen wie bei Robinson mit dem Analogstick.
Ja.
Auch wenn das natürlich für diese Motion Sickness oder VR Sickness ein bisschen schwieriger ist, aber ich hätte gerne die Option, in so einer Situation dann wenigstens rückwärts zu laufen, weil sonst musst du eigentlich nach hinten gucken mit dem Teleport, dir so einen Bereich markieren, wo du hinspringst und dann weg und bis dahin bin ich schon immer tot.
Ja, ja, genau. Aber es ist, man will immer schon, man weicht ja auch automatisch zurück. Also der Oberkörper geht zurück, wenn die dann wirklich nah dran sind. Und es sind ja wirklich mannsgroße Geschöpfe, die einem da vor die Nase kommen. Ja. Und da hat man dann schon Respekt. Und schön sehen die auch nicht aus, das stimmt. Mm-mm. Und wenn die Munition leer ist, ja.
Was ich an den Arizona Sunshine ganz nett finde, dass es eben auch so ruhige Phasen hat. Also es gibt dann immer die Gegnerwellen, die dann auf dich zukommen, meistens an irgendwelchen Triggerpunkten, wenn du irgendwie, keine Ahnung, machst einen Kofferraum auf und findest irgendwie das nächste wichtige Item, um die Brücke runter zu kurbeln oder sowas in der Art. Und dann macht auf einmal, oh shit, dann geht die Alarmanlage vom Auto los und deswegen kommen halt auf einmal ganz viele Zombies. Das sind schon coole Momente und es ist auch toll inszeniert. Also man läuft durch so eine Arizona-Landschaft mit Canyons und läuft über Brücken und ist dann auch mal in einem alten Saloon und muss da irgendwie Schlüssel und Fächer durchsuchen. Dadurch kommt auch sehr viel von diesem Raumtracking irgendwie rüber. Also das nutzt es sehr intensiv, habe ich ja eingangs schon erwähnt, dass ich da immer Probleme habe. In meinem kleinen Zimmer hier mit meinem Aufbau war es kein sehr befriedigendes Erlebnis, diese Schubladen zu durchwusteln, weil ich dann auch immer so die Orientierung im Raum verloren habe, weil man sich doppelt drehen kann. Also man sieht dann immer, wenn man sich so teleportiert, wo die Kameras sind, damit man ungefähr noch weiß, wo man im Raum sich befindet. Aber du kannst dich mit den Analogsticks auch so wie bei Robinson in so 30 Grad Schritten zur Seite drehen. Und dadurch habe ich mich ständig irgendwie ums Kabel gewickelt vom VR-Headset, bin dauernd gegen den Tisch gestoßen, wenn ich irgendwie was greifen wollte, dann hatte ich diese Kameraschatten. Also liegt persönlich an meinem Aufbau hier, aber es ist kein Spiel, was man dann, wenn man ein zu kleines Zimmer hat, wirklich gut spielen kann. Also das ist schon eher für Raumscaling ausgelegt, obwohl es eigentlich ja nur ein Wave-Shooter ist. Ja. Aber du musst halt Schubladen öffnen, um Schlüssel zu finden. Du kannst es nicht überspringen. Und ich habe dann halt die meiste Zeit damit verbracht, mich so zu positionieren, dass die Kamera mich einigermaßen sieht. Da muss ich einfach den Aufbau mal ändern und dann kann ich das Spiel genießen. Aber das als kleine Warnung, wenn man ein kleines Zimmer hat und nur 2 Sensoren, kann das sein, dass es ein bisschen frustig ist.
Ja, also es geht mir privat, habe ich auch nur ein kleines Zimmer und mir da ähnlich. Im Büro, bei uns haben wir natürlich große Spaces, da geht das dann besser. Aber gebe ich dir recht, da muss man schon ein bisschen gucken. Es ist halt irgendwie schade, wenn man irgendwie dann der Tisch im Weg ist und man haut dagegen und man merkt dann, zurückgehst einen Schritt, ach, da ist jetzt doch wieder meine Stehlampe oder sowas, ne, dann kann das stören. Das reißt dann auch wieder schnell wieder raus einfach. Das
macht ja, Spaß. Und dieser Bereich, man spannt sich ja auch so einen Schutzbereich auf wie bei Vive. Also man kann vorher mit dem Touch-Controller so im Raum rumlaufen und sieht dann auch, wo ist die Wand, wo ist mein Schrank. Aber das bricht halt auch immer die Immersion, wenn man ständig an diese Wand stößt oder ständig diese Wall sieht. Ich habe mir das dann umgeschaltet, dass ich die Markierung nur am Boden sehe, um so ein bisschen weniger Immersionsbruch zu haben. Aber dann hau ich halt meine Hand gegen den Tisch. Das ist halt auch nicht das Beste. Ja. Aber cool, ist trotzdem ein schönes Spiel.
Also, und es ist auch ein Spiel, was man gerne, wenn mal Freunde kommen, schnell zeigen kann. Also ich meine, ich auch Super Hot wäre auch ein Spiel, aber das ist halt irgendwie mal, hast du mal Lust, Zombies zu irgendwie
zu ballern, ne? Zu
ballern und dann nimmst
du. Da muss man weniger erklären.
Genau, es ist selbsterklärend und auch dieses Schubladen öffnen, muss ich sagen, ist ganz nett. Also ich finde es schon ganz cool, mal irgendwie Sachen wenn der Raum dann richtig konfiguriert ist, ist das schon ganz cool, mal auch mal ein paar Schlüssel zu suchen und danach die nächste Welle zu bearbeiten.
Und kurzer Hinweis noch, ist auch gestern released worden, bevor wir langsam mal zum Ende kommen. Ja. Wer die Touch-Controller kauft, bekommt auch das neue Robo-Recall dazu von Epic, gell?
Ja, also da muss ich sagen, das wollte ich auch ganz dringend noch anraten. Das ist ein wirklich ein Hochproduktions-, also kostenintensives Spiel, quasi 10 Millionen oder sowas. Wird jetzt gratis an alle, also gratis für alle Touch-Besitzer oder Oculus Rift-Besitzer rausgehauen. Ich habe selber noch nicht gespielt, muss ich gestehen, aber es
sieht. Nee, da kam ich jetzt auch nicht mehr dazu gestern, ja.
Es sieht fantastisch aus.
Ich habe nur die Demo gespielt. Das war doch diese U-Bahn-Demo-Version, genau, die auch präsentiert wurde. Ja. Das quasi als volles Spiel. Ja. Ja.
Und also, wenn ihr den Trailer mal anguckt oder so, das ist auch mit einem gewissen Humor gemacht. Das ist halt, ich finde es sehr, sehr ansprechend, muss ich sagen.
Und das ist halt. Vor allem endlich mal keine Zombies, ja.
Genau, ja, es sind Roboter, also die zweite Wahl. Und Menschen zu töten ist ja immer ein bisschen fragwürdig. Da muss man auch eine Geschichte dahinter spannen, warum man die Menschen tötet. Bei Robotern ist das relativ klar, die kann man wegmachen, das ist nur
so. Aber es hat so mehr so Borderlands-Humor, also man ballert so auf diese Roboter, dann zerfretzeln die so und dann leuchten auch so Punkte und Arcade, also mehr so ein Arcade-Charakter. Und ist nicht so ernst, in Anführungszeichen. Arizona hat auch so ein bisschen Tongue-in-Cheek, also so ein bisschen selbstironisch, aber es hat trotzdem diesen Horror-Effekt. Und Robo Recall ist wirklich so total überzogen, lustig.
Ja. Die Voice-Overs also sind auch witzig von den Robotern immer. Also das, was ich jetzt gehört habe und gesehen habe. Aber ich glaube, ich meine, das ist ein Unreal-Spiel. Vorher waren viele Unity-Spiele dabei. Die Unreal Engine ist da ein bisschen vernachlässigt in im VR-Bereich und da hat sich jetzt Epic selber rangesetzt. Und ich erwarte da schon relativ, sagen wir mal, ein hochpoliertes Spiel. Ich weiß, es wird wahrscheinlich auch kein langes Spiel sein, aber ich erwarte schon, dass es cool wird und dass die Controller gut gemappt sind und irgendwie, dass sich das richtig gut anfühlt. Und es wird auch so ein bisschen Bullet-Time-Momente haben. Ich weiß nicht, hast du ja in der Demo auch gespielt wahrscheinlich.
Genau, kann man so ein bisschen Zeitlupe einschalten. Ja.
Genau, sehr cool. Und also ja, das ist noch eine Empfehlung. Ich habe selber nicht gespielt, aber ich glaube, das ist einfach ein hohen Produktionskosten verbundenes Spiel, was jetzt für Touch-Controller exklusiv erscheint. Ansonsten ja, Cosmic Trip wäre noch auf meiner Liste ganz kurz hinten ran. Das ist ein Early-Access-Spiel, da mag ich nämlich die Fortbewegung ganz gerne. Das ist nämlich nicht das ist eine Art Teleportation, aber durch Portale, die man aus dem Boden so zieht. Man ist ist auf einem Planeten und muss seine Basis ein bisschen verteidigen. Ich weiß nicht, hast du es mal gespielt?
Cosmic Trip? Kenn ich nicht. Nee.
Aber ich mag das User-Interface einfach extrem gerne. Es ist halt irgendwie für VR, gefällt mir einfach alles. Es ist sehr haptisch und passt.
Wunderbar. Also ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck, Überblick gegeben, ob sich die Touch-Controller lohnen, was es da gibt. Wie kurz zusammengefasst, technisch einwandfrei, top. Spiele müssen sich halt noch ein bisschen beweisen. Es gibt schon coole Sachen wie Superhot VR, aber die gehen alle in die gleiche Richtung. Also sowohl Superhot als auch die haben alle irgendwie was mit Schießen und mit du stehst halt auf der Stelle und machst was. Es gibt natürlich auch die bestehenden Sachen, über die wir ja auch schon gesprochen haben, wo man irgendwie Sachen greifen kann. Es gibt dieses so ein bisschen so Adventure oder so Escape Room-artige Spiele. Die funktionieren natürlich auch echt gut mit Touch-Controllern. Aber wird die Zukunft zeigen, gell? Wo so dieser VR-Markt sich hinbewegt. Also, wer aber auf Shooter-Spiele steht, der kommt, glaube ich, nicht um Touch-Controller rum.
Also Computerspiele, also wenn man die Hardcore-PC-Spiele richten sich ja schon eher an Shooter. Also wir haben viele Shooter, weniger Strategiespiele, sage ich mal. Deswegen wird es doch da so sein, dass da auch viele Shooter für VR geben wird. Aber ich weiß nicht, für mich macht Controller-Spiele in VR weniger Sinn, auch wenn sie nicht aussterben werden und sie auch Sinn machen, aber es macht einfach mehr Spaß irgendwie, Dinge in der Hand zu haben, Controller in der Hand zu haben und dann damit rumzumachen. Und
Sachen zu greifen. Ja. Und das wird sich, das kann man ja auch, also man kann sich ja auch vorstellen, Telltale-Spiele zum Beispiel oder Adventure-Spiele oder so, wo du einfach drin bist und da gibt es ja schon Ansätze und ich glaube, dass
man kann sich da Sachen vorstellen und da müssen natürlich die Studios sagen, was Crytek jetzt gewagt hat, müssen die anderen Großen mal irgendwann auch machen, wenn die Märkte da sind, die warten alle ab, bis die Installationsbasis so hoch ist, dass es sich dann auch lohnt, die haben da alle ihre Vorstände und irgendwie Kostenanalysen drin. Aber ja, ich glaube, jeder, der mal ein Spiel gespielt hat, wollte einmal in dem Spiel sein. Und das will ich einfach, dass es wirklich mal passiert, dass wir alle sagen, ich wollte doch mal in dem Fallout-Universum sein und will immer da die Schränke durchsuchen und irgendwie wie Mutanten abballern oder halt auch ausweichen, ne? Oder ein Sniper-Spiel. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, was da möglich sein kann. Und mit den Controllern ist einfach noch mal mehr Interaktion möglich.
Hast du dieses Landfall gespielt, so dieses quasi Command & Conquer in VR, wo man so von oben drauf schaut?
Ja, habe ich mal. Aber es ist ja auch mit Controller.
Ja, wollte ich gerade sagen, aber das wäre natürlich auch denkbar. Also das ist quasi so ein Command & Conquer oder StarCraft oder sowas, wo man von oben drauf schaut, was man ja noch mit dem Controller spielt. Aber das könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man halt einfach Einheiten mit der Hand irgendwie zieht und platziert. Also ich glaube, dass VR ohne Touch-Controller wird in Zukunft nicht mehr relevant sein. Es wird klar immer noch Games geben, die ein Gamepad in der Hand haben, aber ich glaube, früher oder später wird alles auf Touch-Controller umgestellt, weil es einfach, weil man viel mehr drin ist und viel mehr Möglichkeiten hat.
Also um noch weiter zu spinnen, vielleicht haben wir irgendwann, gibt es Handschuhe oder, ne, also sogar haptisches Feedback geben, die irgendwann einen Widerstand geben. Das heißt, ich greife einen Ball und ich kann dann irgendwann nicht mehr weitergreifen, weil diese Sensoren es so einstellen in den Handschuh, dass der Griff quasi blockiert wird und ich das Gefühl habe, jetzt greife ich etwas wirklich Haptisches. So, das ist auch noch möglich. Vielleicht kommt auch irgendwann ohne, wie so Kinect-mäßig, dass man ohne was, also ohne ein haptisches Gerät in der Hand. Aber ob das dann wirklich die Möglichkeit oder dass das ist, was man haben möchte, dass man Luft greift, aber dann hat man die Finger, also Finger-Tracking und zu zeigen, wer dafür wäre es halt zum Beispiel wieder gut, ne? Daumen hoch, dann kannst du auch andere böse Gesten zeigen. Aber was die Zukunft da bringt, ist offen. Wir warten alle
drauf. Da müssen wir unbedingt auch mal einen Podcast drüber machen, über den Status Quo und die Zukunft von VR. Wo geht's hin? Haben wir ja heute schon so ein bisschen gemacht. Aber ich würde noch ein bisschen abwarten wollen, was jetzt so, wenn so die nächsten Neuigkeiten rauskommen, was ist die nächste Stufe? Weil die ganzen Hersteller werden natürlich auch schon an einer Revision arbeiten und da werden wir dann auf jeden Fall mal ein bisschen drüber sprechen. Da seid ihr natürlich auch gerne wieder eingeladen von den VR-Nerds. Weil das ein sehr spannendes Thema ist und wir werden auch in Zukunft weiterhin, jetzt sind die Touch-Controller ja da, das Setup werde ich noch ein bisschen optimieren, das heißt, wenn spannende VR-Games kommen, werden wir natürlich auch bei Insert Moin ausführlich drüber sprechen und dann auch wieder klassisch Einzelfolgen zu Spielen machen. Dann danke ich dir für die Zeit, lieber Jigal, hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Wenn man mehr über VR erfahren möchte außerhalb von Podcasts, dann natürlich vrnerds.de. Habt ihr einen Podcast eigentlich?
Nee, gell? Wir haben ein Weekly, ein YouTube. Das ist ein Video, das sich wöchentlich damit auseinandersetzt, den aktuellen, einen Wochenrückblick der News aus der Sicht der Virtual Reality. Also für alle, die da vielleicht auch nochmal einschalten wollen und mal vielleicht einen Daumen nach oben geben wollen, seid ihr gerne eingeladen. Das macht Chris. Den werdet ihr dann
kennen. Sehr schön. Ja. Genau, also vrnerds.de, da gibt's alle weiteren Infos. Wir hoffen auf viele weitere Besuche hier bei uns. Liebe Grüße nach Hamburg an die gesammelte Mannschaft. Und mir bleibt nur noch zu sagen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes. Das hilft uns sehr, eine Sternewertung dort oder ein Kommentar, ein Review, um in der Sichtbarkeit oben zu bleiben. Und unterstützen könnt ihr uns natürlich auch finanziell, wenn ihr auf patreon.com/insertmoin vorbeischaut und uns dort unterstützt, dass wir diesen Podcast weiterhin oder hoffentlich bald auch hauptberuflich machen können. Vielen, vielen Dank und Grüße nach Hamburg. Bis morgen. Tschüss.